Jesaja 8 ab Vers 23. Aber das Land, in dem jetzt Bedrängnis herrscht, wird nicht dunkel bleiben. Wie die frühere Zeit Schmach über das Land Zebulun und über das Land Naphtali gebracht hat, so wird die Folgezeit Licht bringen über das Gebiet an der Meeresstraße, das jenseits des Jordan zum Bezirk der Heiden hinüberführt. Denn das Volk, das in der Dunkelheit wandelt, wird ein großes Licht erblicken. Über die Bewohner des dunklen Landes wird ein helles Licht aufstrahlen. Du schenkst ihm eine tiefe Freude und wächst hellen Jubel. Sie werden sich freuen vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Wie man jubelt, wenn man Beute austeilen kann. Denn das Joch, das auf ihnen lastet, und der Stab auf ihren Schultern und der Stock des Zwingherrn wird zerbrochen werden. Durch dich, wie am Midianstag, wo Gideon mit Hilfe des Gottes der Midianiter errettet in Richter 7. Ja, alle Stiefel der Soldaten, die da dröhnend einherstampfen, und ihre blutbefleckten Mäntel werden verbrannt werden und werden ein Raub der Flammen sein. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns beschert. Auf seiner Schulter ruht die Herrschaft, seinen Namen sind ein wunderbarer Rat, ein göttlicher Held, ein ewiger Vater, ein Fürst des Friedens. Seine Herrschaft wird weit reichen und der Friede wird endlos sein auf dem Throne Davids und in seinem Reich. Denn er festigt und stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit für alle Zeiten. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies alles vollführen.
Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Wir wollen auf dich hören, nicht nur auf unsere Gedanken. Wir wollen deinen Heiligen Geist sprechen lassen, tief in unser Leben hinein, auf eine Art und Weise, die uns verändert und auch die dann sichtbar wird als Segen für die Welt um uns her. Amen. Dieser Text wird uns die nächsten Wochen begleiten. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, und diese Lichter werden angehen im Advent überall als Symbol für dieses Licht der Hoffnung, das in die dunkle Welt hineinleuchtet. Das passt ja jahreszeitlich hier bei uns in Deutschland ganz gut, jetzt wo es recht früh dunkel wird und man dann tatsächlich auch die Lichter anzünden kann, unter anderem auch bei unserem lebendigen Adventskalender, wo das dann immer wieder passieren wird. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Advent heißt, Gottes Licht kommt, Gottes Hoffnung kommt hinein in die Hoffnungslosigkeit. Gott kommt nahe zu denen, die verloren sind. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und dann kommt diese Aufzählung von Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede fürs, diese Beschreibung dieses Kindes, das da kommt, auf dem die Hoffnung der Welt ruht. Und ich dachte, wir nehmen die nächsten Wochen einfach mal diese Namen ein bisschen auseinander und schauen mal, wer da kommt. Worin denn diese Hoffnung besteht? Gemeinsam mit euch würde ich die dann auch gern immer wieder anschauen unter diesem adventlichen Dreiklang. Denn Advent für uns Christen hat ja eben nicht nur diese historisch rückschauende Bedeutung. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus als Kind auf die Welt, um den Menschen das Heil zu bringen, sondern Advent für uns Christen hat immer auch eine vorausschauende Wirkung, denn wir glauben, das ist Zentrum unseres Glaubens auch, dass dieser Jesus Christus wiederkommen wird. Dass eines Tages, wir leben sozusagen immer noch im Advent, in dieser Vorfreude, und eines Tages wird er kommen mit großer Herrlichkeit. Und darauf freuen wir uns im Advent, diese Erinnerung schwingt immer mit. Und wir sind mittendrin in der Spannung zwischen diesen beiden Momenten und nehmen in dieser Spannung dann immer wieder auch den dritten Klang wahr im Advent, nämlich die Freude darüber, dass ja dieser Jesus nicht nur irgendwann mal da war und irgendwann mal wieder da sein wird, sondern dass er hier und heute ja immer noch da ist, bei uns, jeden Tag bis an der Weltende. Das hat er versprochen. Und dass dieses Ganze, was es bedeutet, wenn Gott kommt, nicht nur historische Realität ist und Zukunftshoffnung, sondern dass es für mich heute erlebbar ist, was es heißt, wenn Gott kommt. Weil er ja tatsächlich in mein Leben kommt. Diesen Dreiklang würde ich gerne mit euch dann immer wieder auch anschauen in Bezug auf diese verschiedenen Namen. Und da nehmen wir heute eben als erstes mal den Friedefürst raus. Friedefürst. Ich möchte euch den Fürst einfach mal vorstellen. Zur damaligen Zeit für Jesaja, da sah der Fürst im Zweifelsfall so aus. Also zumindest hat man ihn so auf Steintafeln überliebt. Wahrscheinlich sah er in echt noch ein bisschen plastischer und bunter aus. Ja, Tukulti Apil Esara der Dritte, in der Bibel heißt er Tiglat-Pileser der Dritte, das ist die hebräische Umschreibung, war von 745 bis 726 König des Assyrischen Reichs und damit in der damaligen Welt der mächtigste Mann überhaupt. Das war eigentlich schon so in dem Moment, als er den Thron bestiegen hat, aber Tiglat-Pileser als guter Heerführer hat es geschafft, seine Macht dann auch noch auszubauen, das Land zu vergrößern, seine Herrschaft über, also nach damaligen Begriffen, die ganze Welt. Heute schauen wir die Weltkarte an und sagen, es war doch ein recht kleiner Teil, aber im Verständnis der Menschen damals die ganze Welt seine Herrschaft zu sichern. Er hat das Reich reformiert, hat das Militär neu aufgestellt und große Kriege geführt. Irgendwo in der Nachbarschaft dieses großen, mächtigen Reichs, so ganz in der, politisch gesehen zumindest, in der Randlage, übrigens auch in einer sehr ungünstigen Lage, weil es zwischen diesem mächtigen Assyrischen Reich und dem anderen Großreich der damaligen Zeit, den Ägyptern, lag, liegt ein kleines Land, naja, eigentlich muss man sagen, damals zwei kleine Länder, denn Israel, das Volk Gottes, hat sich ja politisch zur damaligen Zeit, zu Jesajas Zeit, längst aufgeteilt in zwei verschiedene Nationen. Die 10 Stämme unter dem Namen Israel im Norden und 2 Stämme unter dem Namen Juda im Süden. In diesem Südreich, in Juda, lebt Jesaja, der die Worte geschrieben hat, die wir heute Morgen gelesen haben. Und es ist keine einfache Zeit, dort zu leben. Die im Norden. So ähnlich war das damals dann. Die im Norden, so mit dem Finger da drauf, die hatten nämlich Ideen, dass sie selber gerne auch ein bisschen mächtiger werden. Und sie hatten sich ein paar mächtige Verbündete an ihre Seite geholt, vor allem den König Rezin von Aram, der in Damaskus herrschte, haben ihn an ihre Seite geholt und hatten sich verbündet gegen ihre eigenen Brüder im Süden. Und da ging mächtig die Angst um. Was machen wir jetzt? Als kleines Land, politisch völlig unbedeutend damals, gegen so eine große Heeresmacht, da können wir doch gar nichts tun. Und in der Verzweiflung hat man so nach jedem Strohhalm gegriffen, der sich noch angeboten hat. Und es kam dann in der politisch führenden Klasse in Juda die Idee auf, wir wenden uns an die Assyrer. Die sollen uns helfen. Wenn uns irgendjemand aus der Klemme helfen kann, dann der da, Tiglat-Pileser der Dritte, der mächtigste Mann der Welt. Gegen den kann sich keiner stellen. Und wenn man Jesaja ein Stück weiter nach vorne blättert, wie wir es heute Morgen getan haben, im Kapitel 7, dann liest man dann schon, dass Gott dem Jesaja den Auftrag gibt: Geh mit deinem Sohn Shea-Jashub, dem König, entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, und sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn Remalias, das war der König von dem Nordreich Israel, stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch für mich sind sie nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Das war schon die ermutigende Botschaft Jesajas ein paar Kapitel vorher. Und in die Angst und die Fragen, ja, wie soll das gehen und wie sollen wir das überhaupt überleben, diese Situation, gibt Gott selbst dann noch ein Hoffnungszeichen. Und das liest man dann schon in diesem 7. Kapitel vom Jesaja. Da heißt es, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Und wir verstehen heute, das ist immer einfach, wenn man alles schon hinter sich hat und wenn man im Rückblick Sachen verstehen kann. Ne? Wir verstehen heute, dass das ein prophetisches Zeichen war, eine Ankündigung von dem Immanuel, von dem Kind, das da kommt. das wir heute im Advent und an Weihnachten feiern, dessen Ankunft. Gott gibt ein Zeichen. Und Immanuel, das ist, wenn man dann so diesen Text liest, dann ist das halt ein Vorname und die hebräischen Vornamen klingen sowieso immer komisch, ne? Und das ist halt so. Aber was ein bisschen untergeht, dann ist die Tatsache, dass die ja immer eine Bedeutung haben. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und das ist die eigentliche Botschaft da drin. In einer Zeit, wo völlige Angst und Verzweiflung herrscht, wo es dunkler scheint wie je zuvor. Wir werden untergehen. Wie sollen wir das nur schaffen? Das können wir doch gar nicht überleben. Da spricht Gott neu hinein. Ich bin mit euch. Ich bin doch da. Ich gebe euch ein Zeichen. Ich komme zu uns. Leider haben sie nicht auf ihn gehört. Leider haben sie sich doch an die Assyrer gewandt. Und das Ergebnis war zunächst einmal, wie erwartet, die Assyrer haben dann tatsächlich die Bedrohung gegen Juda eliminiert. Aber wie es so manche Großmacht halt tut, die haben halt nicht aufgehört an der Stelle. Ja? Die Bedrohung hat sich plötzlich doch viel größer herausgestellt, als das mal gedacht war. Teile des versprochenen Landes wurden verwüstet. Das sieht man dann in diesem letzten Vers von Kapitel 8, den wir noch gelesen haben. Hier das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. Israel hat schwer gelitten. Juda musste Tribut zahlen. Das Ganze ging dann doch ein bisschen anders aus, wie man es sich vorgestellt hat. Und es war fast noch dunkler hinterher, als es vorher war. Und mitten hinein spricht Jesaja von dem Volk, das im Finstern lebt. Oh ja, das wussten die, da wussten die drüber Bescheid, von dem Volk, das im Finstern lebt. Dass dieses Volk ein großes Licht sieht und dass sie das Licht der Hoffnung aufleuchtet bei denen, die ohne Hoffnung sind. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und dann man nennt ihn und dann kommt diese ganze Liste und als Schluss, als Höhepunkt kommt er dann, der Fürst. Ja, das brauchen wir doch in dem Moment. Das braucht doch so ein kleines, verlorenes Land wie Israel, völlig unterdrückt unter der Knute von, das braucht es doch, einen Fürst. Ja, einen, der aufstehen kann, selbst gegen den da, gegen den Tiglath-Pileser, gegen den selbst der mächtigste Mann nichts ist. Das braucht's doch an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt rausspringen aus der Zeit des Jesaja und hineinspringen in die Zeit, wo dann Advent eine ganz andere Realität nochmal wird, wo Jesus dann tatsächlich geboren wird, dann kann man das ganz ähnlich sehen. Ein Land, das bedrückt ist unter den Römern, das leidet unter der Fremdherrschaft, das seit Jahrhunderten besetzt ist von allen möglichen. Ein Land, in dem es ganz viel Dunkelheit und ganz viel Leiden gibt. Da wäre doch jetzt so ein Fürst. Das wäre doch was an dieser Stelle. Da könnte man in die heutige Zeit hineinspringen, hierher, zu uns, wo uns ja auch ganz große, auch politische Fragen bewegen, mit den Fragen, ja, wie soll das denn weitergehen? Ja, und was soll da noch alles passieren? Egal, wohin du schaust, ob du nach Israel schaust oder in den Mittleren Osten im Allgemeinen rein, ob du hier nach Europa schaust, wo wir Anschläge hatten jetzt und wo so mancher zittert, weil das so nahe kommt an diese Sache. Da jetzt ein Fürst, weißt du mal, der so richtig eingreift und der die Sache in die Hand nimmt und der was draus macht und der sich gegen all diese Mächte der Finsternis stellt, das wäre doch genau das Richtige in der Angst und Dunkelheit heute. Und dann kommt er, der Fürst. Das ist die Botschaft von Jesaja, das ist die Botschaft von Advent. Der kommt, der Fürst, aber es ist halt nicht nur irgendein Fürst, davon hat die Welt schon so viele gesehen, von mächtigen Männern, die irgendwie sich dann doch als stärker erwiesen haben als die anderen um sie her. Es ist halt nicht nur ein Fürst, sondern es ist ein Sach Shalom, ein Friedefürst. Und das macht einen Unterschied. Das kannten die Leute damals nicht. Fürsten kannten die zur Menge. Ne? Und immer wieder gab es eine andere Macht, wo einer aufgestanden ist und so hervorgetreten ist. Und der war dann in Kontrolle, weil die anderen halt schwächer waren wie er. Aber ein Friedefürst, einer, der nicht kommt und die anderen niederdrückt. Einer, der nicht kommt und die anderen fertig macht und sich selber dann auf den Thron setzt. Sondern der Frieden bringt. Das ist was Neues. Und dann schauen wir mal hinein in diese Tatsache von diesem Friedefürst und versuchen das einfach nochmal zu verstehen, was hier passiert unter diesem adventlichen Dreiklang von vorher und erinnern uns im Advent zunächst mal an die Tatsache, dass dieser Friedefürst, dass Jesus kam als dieser Friedefürst und mit ihm bringt Gott Frieden in die Welt. Und zuallererst, und das verblüfft die Menschen damals auch, zuallererst ist dieser Friede, den er bringt, zunächst mal kein politischer. Da geht's nicht bloß um irgendeinen Waffenstillstand und irgendwelche Verschiebung von politischen Verhältnissen, sondern dieser Jesus kommt, dieser Friedefürst kommt, auf den alle gewartet haben. Und bevor er sich an diese großen Dinge macht, die den Menschen auf dem Herzen liegen, wo sie denken, das muss mal gelöst werden, da kommt er und löst das eine große Problem, das viel zentraler und viel wichtiger ist und das hinter allem steht. Er versöhnt die Welt mit Gott. Das ist doch das Zentrale, was hinter all diesen Konflikten liegt, die Tatsache, dass sich die Menschheit von Anfang an eigentlich im Unfrieden mit Gott befindet. Dass von Anfang an, und das kann man ja gar nicht immer abschieben, so auf Adam und Eva, so, ne? Die Tendenz liegt ja ein bisschen mal nahe, ne? Wenn man die Geschichte liest am Anfang vom Sündenfall, und das kann man sagen, so, die sind schuld an all dem Übel, ja? Hätten die das damals anders gemacht, ja? Hätten die diese Frucht nicht gegessen, hätten die sich nicht überreden lassen von der Schlange, dann wären wir jetzt gar nicht in dem ganzen Schlamassel. Aber das ist doch ein bisschen zu einfach. Denn die Feststellung ist ja klar und ist auch biblisch, ne, dass es keinen gibt nach Adam und Eva, der es in irgendeiner Art und Weise besser gemacht hat. Ja. Sondern dass das Problem war ja nicht an sich dieser Biss in die Frucht, sondern das Problem war ja die Tatsache, dass sie gesagt haben, ich entscheide selber, was gut und böse ist für mich. Ich brauche dazu keinen Gott. Ich brauche von ihm keine Richtung, um mein Leben zu gestalten. Ich mache mein eigenes Ding. Ja? Dieses Problem, das die Bibel Sünde nimmt, das zieht sich ja durch. Bei jedem anderen Menschen auch. Und du hast vielleicht nicht in irgendeine Frucht gebissen, wo du nicht reingebissen hast. Aber du hast genauso, und ich habe genauso, wir haben jede Menge Dinge gemacht, wo wir nicht nach Gott gefragt haben. Wo wir gesagt haben, das ist mir eigentlich egal. Ich kann das doch selber. Ich krieg mein Leben selber auf die Reihe. Dazu brauche ich keinen Gott. So. Und seither ist die Welt getrennt von ihm. Seither gibt es dieses Problem zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt kommt der Friedefürst. Und das Zentrale, das Wichtige, was er tut, ist diese Kluft zu überbrücken, die da entstanden ist zwischen Gott und den Menschen. Er kommt als Hoffnungszeichen, er kommt als Friedenszeichen mit echter Versöhnung. Und ich lese euch jetzt einfach ein paar Dinge vor, die Bibel darüber sagt. Und das sagt eigentlich an sich schon so viel, dass man das einfach stehen lassen kann. Römer Kapitel 5. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohns versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch jetzt nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und wo er lebt. Epheser Kapitel 2, Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Kolosser Kapitel 1. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Jesus Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 2. Korinther, Kapitel 5. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und ja, das tun wir ja ganz neu wieder jetzt im Advent. Mit all den Lichtern, die wir anzünden, mit all den Liedern, die wir singen, mit all den Bibelversen, die wir lesen, mit der Hoffnung und der Freude, die wir verbreiten im Advent, verkünden wir, Gott kam, um Frieden zu schaffen zwischen ihm und uns. Er kam, Jesus, der Friedefürst. In ihm sind wir mit Gott versöhnt. Das ist die eine Sache. Dann schauen wir in die Zukunft hinein. Und auf die Tatsache, dass er wiederkommen wird, dieser Friedefürst. Der da damals kam und diese größte aller Kluften überbrückt hat. Er kommt eines Tages wieder. Das ist das feste Versprechen, das er seinen Jüngern gibt. Deswegen kann er sagen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Auch daran erinnern wir uns ja im Advent. Aber wie wird es sein, wenn er wiederkommt? Und da sind wir eigentlich schon wieder mittendrin in unserer Offenbarungsserie, die wir ja angefangen hatten, bevor der Advent anfing, die jetzt so ein Stück weit Pause macht, aber irgendwie dann doch nicht, ne? Und von der es noch einen Schluss geben wird, nämlich dann am letzten Sonntag des Jahres nach dem Advent. Aber irgendwie gehört es dann doch auch wieder zusammen. Offenbarung, Kapitel 21. Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn das, was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Ich weiß, das haben wir letzten Sonntag auch schon gelesen, aber das darf man ja auch ruhig zweimal hintereinander lesen und sich dran freuen. Das ist es, was passieren wird, wenn der Friedefürst wiederkommt. Dann wird er wahren, echten Frieden schaffen. Und das darf man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wir reden so einfach über Frieden, aber dieses hebräische Wort für Frieden, dieses Shalom, das beschreibt so viel mehr wie das, was uns oft in den Sinn kommt, wenn wir an über Frieden hören. Also wir kriegen ja, das Wort Frieden ist in aller Munde, die Nachrichten, die reden davon, wie dringend Frieden notwendig ist, und die meinen da oft so einfache Konzepte wie Waffenstillstand. Das wäre schon Frieden in den Augen von, das wäre schon viel in manchen Konflikt, wenn wir so weit kommen könnten, da wären schon alle glücklich drüber. Waffenstillstand. Aber Friede ist viel mehr als Waffenstillstand. Und Shalom ist noch viel mehr als alles das, an was wir denken. Shalom beschreibt einen Zustand des absoluten Rundum-Wohlergehens, ganzheitlicher Friede, wo es keine Probleme mehr gibt. Das ist Shalom. Wo es nichts mehr gibt, wo du sagen könntest, wenn jetzt das noch wäre, dann wird das ganz perfekt. Sondern Shalom ist diese Perfektheit, dieses absolute Gelassene auf die Welt schauen können und feststellen, alles ist gut. Das ist dieses Bild vom Ende, das hier beschreibt, wo Gott alle Tränen abgewischt hat und es keine neuen mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt und keine Krankheit, nichts mehr gibt, wo ich mir irgendwie Sorgen machen würde. Und wenn wir am Anfang gelesen haben von der Welt, die in Dunkelheit liegt und dann leuchtet so ein kleines Licht auf, dann ist Shalom die Fülle des Lichts. So hell, dass es nirgends mehr auch nur den Ansatz von Dunkelheit geben kann. Das ist der Friede, den der Friedefürst bringt. Das ist es, worauf wir zugehen. Wenn Gott sein Reich aufrichtet, wenn der Friedefürst wiederkommt, dann wird es diesen perfekten Frieden geben. Gott macht die ganze Welt neu. Gott macht alles zufrieden. Das ist Shalom. Und wir sind heute irgendwo dazwischen. Wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat, wie er Friede geschaffen hat mit Gott. Wir schauen vorwärts auf das, was er noch tun wird, wenn er diesen allumfassenden Frieden bringt. Und wir sind irgendwo dazwischen. Was macht man denn in diesem dazwischen? Nicht damals und nicht morgen, sondern halt hier und heute. Was macht man in dieser Zeit, wo es eben noch ganz viel gibt, was kein Friede ist? Ob das jetzt der Krieg ist in vielen Ländern, ob das jetzt die Angst ist nach den Anschlägen von Paris, ob es einfach meine ganz eigenen, vielleicht verglichen damit auf kleinen, aber doch bedrängenden Probleme sind, die mir auf dem Herzen liegen und die so manche Dunkelheit in mein Leben reinbringen. Was macht man in dieser Zwischenzeit? Vor ein paar Jahren war mal Jahreslosung Epheser 2, Vers 14. Ein ganz kurzer, prägnanter Satz aus dem Epheserbrief raus, der hieß einfach, Christus ist unser Friede. Punkt. Christus ist unser Friede. Und genau das ist die Botschaft für diese Zwischenzeit. Denn der Friedefürst, über den wir hier und heute reden, der ist ja nicht nur mal da gewesen und kommt mal wieder, sondern er ist doch hier und heute, der Friedefürst. Und wenn er damals Frieden schaffen konnte mit Gott und eines Tages universellen Frieden schaffen kann, wo es keine Fragezeichen mehr gibt, dann kann er doch hier und heute mir auch seinen Frieden geben. Und schau mal, genau das hat er doch versprochen. Johannes 14, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Wenn man verstanden hat, was Shalom ist, dann merkt man ganz schnell, dass es keinerlei menschliche Anstrengungen gibt, die dieses Shalom in irgendeiner Art und Weise erzeugen können. Einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Christus ist unser Friede. Das kann man jetzt ganz schlau theologisch sagen, da heißt es dann Antizipation des eschatologischen Shalom. Das klingt dann furchtbar kompliziert, aber was es meint, ist einfach die Tatsache, dass wir heute schon Anteil haben an dem Frieden, für den Gott in Jesus damals den Grundstein gelegt hat und der eines Tages in Fülle kommen wird. Dass wir heute schon so ein kleines Stückchen haben von dem Reich Gottes, das eines Tages in der Fülle hereinbrechen wird in dieses Universum. Wir haben den Friedefürst. Der ist da. Hier, bei uns. Der ist doch gekommen und nicht wieder weggegangen und verschwunden. Sondern er hat versprochen, bei mir zu sein. Alle Tage. Und dann leuchtet dann auch dieser Johannesvers, der in diesen Tagen so oft gelesen wird, an allen möglichen Stellen, aber ich finde, es gibt auch keinen Vers, der besser passt, so in die beunruhigenden Nachrichten unserer Zeit rein, wie dieser von Johannes 16, Vers 33, wo Jesus sagt, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da werdet ihr hart bedrängt. Oder nach Luther, in der Welt, da habt ihr Angst. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist der Friedefürst. Der ist bei uns. Der hat die Welt besiegt. Der hat all das besiegt, was mir Angst und Schrecken macht. Es gibt keinen Grund, in ihm, im Unfrieden, in Dunkelheit herumzurennen, weil er das Licht der Hoffnung längst gebracht hat. Und mir fällt da natürlich spontan so eines meiner Lieblingslieder ein, von Horatio Spafford, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen, von fern. Und wisst ihr, die deutsche Übersetzung ist ja harmlos an der Stelle. Ne? Auf Englisch heißt es, when sorrows like sea billows roll. Das heißt sowas wie, wenn die Sorgen wie die Brandungswellen über mich hereinbrechen. Ja? Da drohen die Stürme nämlich nicht von fern, ja? Sondern da sind die da. Und da wirst du richtig nass an der Stelle. Ja? Und da ringst du nach Luft und weißt nicht, ob du... Dann heißt es, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt. Auch da ist interessant das Englische. Whatever, my Lord. Egal, was mir blüht. Egal, was da kommt. Egal, wie bedrohlich und wie dunkel und wie schwierig das aussieht. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Weil er mein Friedefürst ist. Weil er mein Friede ist. Als der ist er doch gekommen. Mitten hinein in die dunkle, unruhige Welt setzt Gott ein Zeichen. Aber nicht irgendein Zeichen, sondern er kommt. Er kommt selber. Gott wird Mensch, er hat uns nicht vergessen. Er kommt damals in Jesus als kleines Kind und versöhnt die Welt mit sich. Und davon lebe ich hier und heute. Er wird kommen und die Welt neu machen und diesen endlosen, umfassenden Frieden bringen. Aber er kommt auch hier und heute in dieser Zwischenzeit und steht an meiner Seite. Das ist es, was wir feiern im Advent. Komm, Jesus. Mit deinem Frieden. Wir heißen dich willkommen. Wir nehmen wahr, du bist längst da, du, der Friedefürst in unserem Leben. Und du weißt um die Dunkelheit in dieser Welt. Du weißt um das, was uns oft bedrängt. Du hast längst den Grundstein gelegt für Frieden. Du hast uns versöhnt mit Gott. Und weil wir versöhnt sind mit Gott, weil Gott uns angenommen hat durch dich als seine Kinder, deswegen bist du da in unserem Leben, du, der Friedefürst. Oft scheint das andere alles so überwältigend und so mächtig. Aber was ist größer und mächtiger als du? Du bist unser Friede. Das sollen wir neu ergreifen, neu wahrnehmen. Das soll in uns wachsen, jetzt im Advent. Das soll reinleuchten als Hoffnungszeichen in unsere Dunkelheit. Und es soll rausleuchten aus unserem Leben in die Dunkelheit der Welt um uns her. Und dann wissen wir auch, dass du eines Tages wiederkommst und dass die Fülle dieses Friedens da sein wird. darum freuen wir uns neu und sagen auch da, komm, Jesus, komm, wir warten auf dich. Bring uns deinen Shalom, deinen Frieden. Amen.